Zen, der Podcast von Chukka Sangha.
Ich habe ein Koan für euch aus dem Shumon Katosho. Fall 215, das heißt, Chosa genießt den Mond. Eines Abends genoss Chosa Kenshin den Mond. Kyosan Ejaku zeigte auf ihn und sagte: Jeder ohne Ausnahme hat das. Die Menschen sind nur unfähig, es zu gebrauchen. Chosa erwiderte: Genau. So lass uns sehen, wie du es gebrauchst. Kyosan sagte: Du versuchst es zu gebrauchen. Daraufhin gab Chosa Kyosan einen Tritt und schlug ihn nieder. Beim Aufstehen sagte Kyosan: Lehrer, du bist wie ein Tiger. Okay. Hier geht es auch mal wieder um den Mond. Heute ist ja der einmalig tolle Vollmond untergegangen, da hinter der Teehütte. Ich konnte ihn gerade noch fotografieren fürs Fotoalbum zum Herbstsession. Naja, gut. Also ich habe ihn jedenfalls fotografiert. Und was man natürlich mit dem Fotoapparat nicht erfassen kann, ist, wofür der Mond häufig im Zen steht. Wie ja auch hier bei dem Spruch. Nämlich als Metapher und Symbol für unsere Essenz, für unsere eigentliche Natur. Ja? Deshalb kann man die eigentliche Natur auch nie mit dem Fotoapparat einfangen. Ich war mal in Indien bei Sai Baba und zusammen mit meinem Sohn Yannis. Und zwar sind wir dahin gefahren, weil mein Sohn Yannis sich mit Zauberei befasste. Und schon als Vierjähriger war ihm das ein wichtiges Thema und da habe ich ihm mal so einen Zauberkasten geschenkt vom Kosmos oder so. Und nachdem er alle Zaubertricks sich da einverleibt hatte, sagte er enttäuscht: Ja, ich möchte aber richtig zaubern können. Oder ich will mal jemanden sehen, der richtig zaubern kann. Da habe ich gesagt, dann müssen wir mal nach Indien fahren, zu Sai Baba. Wir sind dann einige Jahre ins Land gegangen und dann sind wir nach Indien gefahren, halt in den Ashram von Sai Baba. Und zwar Jens Eimann, den manche von euch kennen, der hielt sich zu der Zeit da in Buddhaparthi auf, in dem Ashram. Und der hat das eingefädelt, dass ich da eingeladen wurde zum Buddha Purnima, also zu so einem Fest, so Vesak-Fest, ja, wo Buddhas Geburtstag gefeiert wurde. Und ja, wir kamen da an und ausnahmsweise durfte ich auf einem Ehrenplatz sitzen. Das war so ein Plastiksessel. Während die 4000 Gläubigen, die mussten auf dem Betonfußboden sitzen. Das war schon etwas angenehmer, ne? Und ich saß Sai Baba direkt gegenüber und dazwischen uns war nur so eine Bühne, auf der allerlei Aufführungen gemacht wurden dann während dieses Festes. Und ich hatte Jannis mitgenommen, weil eben es von Sai Baba heißt und ich auch von verschiedenen Leuten das gehört habe, dass der mit der Materie irgendwie umspringen kann, wie wir das nicht können. Ja? Die Schwester meines Großvaters, die war in jungen Jahren, als Sai Baba noch ganz unbekannt war, bei ihm. Und sie war Malerin und sie hat ein Bild von ihm gemalt. Das hing lange. Was ist hier eigentlich los? Die Kleinen fliegen hier rum, die Großen fliegen rum. Naja, also die hatte also Sai Baba gemalt und die hatte auch so ein persönliches Verhältnis zu ihm, dass sie mit ihm manchmal spazieren ging. Und also sie ging mit ihm spazieren und dann nahm er ihre Hand und machte so. Und zack, hatte sie einen Silberring mit Diamanten besetzt an ihrem Ringfinger. Und sie schaute aber so ein bisschen enttäuscht rein. Da war nämlich Krishna als Bild drauf. Ach, sagte Sai Baba, du wolltest eigentlich ein Bild von mir drauf haben. Tscht, war ein Bild von ihm drauf. So Familienchronik, ja, da ist das passiert. Mein Freund Siegfried, der auch da in dem Ashram war, der hatte ein Interview und in dem Interview wurde ihm auch ein Ring manifestiert. Und da der Optiker war, hat er den in seiner Werkstatt untersuchen lassen, weil da waren 3 Diamanten drauf. Ob die nun wirklich echt waren oder aus Glas, 24 Karat, ja, also. Ja, und ich saß da nun und die Zeremonien waren meistens ähnlich. Jeden Morgen versammelten sich da die Gläubigen schon ganz früh. Und dann wurde da gesungen von den Schülern von Sai Baba, die machten da Musik. Und irgendwann kam er oder kam auch nicht, um dann einen Darshan zu halten. Das heißt, er wurde mit seinem Rollstuhl auf die Bühne gerollert, schaute uns alle an, sagte keinen Ton und irgendwann wurde er wieder weggerollert, ja. Und manchmal empfing er Briefumschläge, die wurden nicht geöffnet, weil er sowieso wusste, was da drin stand. Einmal so, wusste er schon Bescheid, ja. Naja, gut, also ich saß dann da, wie die anderen auch, zusammen mit meinem Sohn, ne? Und wir warteten, dass Sai Baba erscheinen würde. Und weil es ja um Buddha Purnima ging, also um Buddhas Erleuchtungstag, deshalb war die zentrale Säule dieser riesigen Halle, riesiges Betonding, das war geschmückt mit einer Girlande, die um diese ganze Säule rumgewickelt war aus orange, roten Blüten, ja, waren so, muss eine irre lange Schlange gewesen sein von Blumen, ja. Und ja, die ging von oben bis unten runter und das war eine Referenz an das wichtigste Sutra im Mahayana Buddhismus, nämlich das Avatamsaka-Sutra, das Blumenschmuck-Girlanden-Sutra, ja, das dickste Sutra, was wir haben. Und am interessantesten in dem Sutra ist die Erleuchtungsgeschichte von Sudana, dem Jüngling, der mit Hilfe von Manjushri und Samantabhadra zu 52 Stationen geführt wird von Lehrern, von denen er belehrt wurde. Ja. Also so eine Säule mit so einer Blumengirlande, die war da von mir in Sichtweite. Also die stand auch so am Ende, am Rande dieser Bühne. Und am dritten Tag erschienen plötzlich so kleine Vögelchen in dieser Säule, ja. Also flogen da rum, ja. Und pickten da in den Blüten rum und so. Und ich dachte mir, komisch, alle Leute, die hier sitzen, warten auf das Göttliche, was man fotografieren kann. Sai Baba nämlich, ja. Wieso ist doch hier alles göttlich, dachte ich, ja. Mich sollte das nicht wundern, wenn da oben aus der Säule so ein kleiner Vogel runterkommt auf meine Hand. Und ehe ich den Gedanken zu Ende gedacht habe, kam ein Vogel angeflogen mit so einer gelben, orangen Blüte in der Hand und hat sie direkt vor mir hingeworfen. Habe ich immer noch. War ich natürlich erstaunt, aber okay. Also es entsprach mehr so meiner Vorstellung von Buddha und Göttlichkeit und so weiter mit den kleinen Vögeln und mit den Blüten. Das war mir irgendwie näher, ja, als so ein heiliger Mann. Aber mein Sohn hat ihm tief in die Augen geguckt und sagt, unglaublich, ja, was der für eine Power ausgestrahlt hat. Ja, vor uns hat er dann nicht gezaubert. Wir sind dann irgendwann wieder abgereist. Ich wollte nur mal sagen, also den Mond, den ich da fotografiert habe, naja, vielleicht war es ja doch das Göttliche, was ich da fotografiert habe. Der Mond steht ja für den erwachten Geist. Ja. Naja, und darum geht es ja hier in dem Koan. Na, der Chosa, der ist vertieft in den Anblick des Mondes. Das kann ich total nachvollziehen. Ich bin auch so ein Mondanhänger. Ja. Wenn der Vollmond hier aufgeht und so, dann nehme ich mir gerne ein bisschen Zeit, den eine Weile anzuschauen. Und wenn der da hinten über den Feldern so dicht über den Horizont aufgeht, dann ist der auch wirklich riesengroß und manchmal schimmert er so orange-rot, ja. Also es ist schon sehr eindrucksvoll, unseren einfachen Begleithimmelskörper von der Erde aufgehen zu sehen und sich mit dem zu verbinden. Ja, der Chosa, der hat also da auch den Mond angeschaut und Kyosan, der kam dazu und sieht, wie der da den Mond anschaut. Ne? Und dann sagt er, zeigt auf den Mond, jeder ohne Ausnahme hat das. Stimmt ja auch irgendwo. Jeder hat ja die Buddha-Natur, oder? Sagen wir doch immer. Ja. Und dann sagt er, die Menschen sind nur unfähig, es zu gebrauchen. Also sie sind unfähig, von der Buddha-Natur wirklich Gebrauch zu machen. Ja? Wie macht man von der Buddha-Natur Gebrauch? Das ist ja hier die Frage. Ne? Ja? Also reicht da Mondbetrachtung aus, um von der Buddha-Natur Gebrauch zu machen? Oder wie äußert sich das im Leben und so weiter. Ne? Ja, und Chosa, der sagt, ja genau, lass uns mal gucken, wie du sie gebrauchst. Ja? Und dann sagt er, du versuchst sie gerade zu gebrauchen. Und daraufhin gibt Chosa ihm einen Arschtritt sondergleichen und schlägt ihn anschließend noch nieder. Ja, also die liebevolle Behandlung im Zen, die ist für uns manchmal nicht so ohne weiteres nachvollziehbar. Ja? Die ist meistens sehr wirkungsvoll, aber eben, wie gesagt, gewöhnungsbedürftig. Und dann steht der Kyosan, der rappelt sich wieder hoch und sagt, Lehrer, du bist ja wie ein Tiger, ja. Also er bewundert die Kraft, die der Chosa da aufbringen kann. Und Chosa ist eigentlich so ein sanftmütiger Lehrer. Ja, wir kennen ihn aus dem Momonkan, da gibt es einen Koan da, Nummer 36 oder sowas da. Da heißt es, Chosa ging spazieren. Ja. Und dann geht er da durch die Hügel und Bergwelten. Und sein Jiki, der macht sich schon so allmählich Sorgen, kommt der Alte heute noch zurück oder nicht? Und so, und naja, der ist so ein bisschen beunruhigt. Und dann schließlich sieht er ihn kommen und dann sagt er so, na Alter, wo bist du denn wieder rumgestreucht, ja? Und dann sagt Chosa, ja, ich war da hinten in den Hügeln. Er sagte, was hast du denn da gemacht? Er sagte, ja, ich folgte dem Duft der Gräser, ja, und schlussendlich den fallenden Blättern. Also Chosa kannte sich aus mit der Buddha-Natur, ja. Der folgte den duftenden Gräsern und den fallenden Blättern. Permakultur pur, ja. Ja, und da sieht man, dass Chosa wirklich so eine sanfte Art der Erfahrung hatte und umging mit seiner Umwelt und eine Innigkeit entwickeln konnte, sozusagen im Spazierengehen Samadhi, ja. Das war so sein Steckenpferd. Und unser Roshi, der hatte übrigens auch so ein Spazierengehen-Samadhi. Der ging jeden Tag nach dem Mittagessen, machte er einen Spaziergang. Ja. Und das ist da ganz schön in der Umgebung von Okayama, wo der Hokuji-Tempel liegt. Der liegt so in so einem Waldgebiet, hügelig und so weiter. Und da rauscht so ein Bach und ja, es ist ein schönes Gebiet, um da auch zu wandern. Und wir sind dann natürlich auch da ab und zu gewandert, vor allem Hans und ich. Wir waren ja lange zusammen und unsere Wanderung führte uns immer aus dem Tempelgelände heraus in ein Café, wo wir natürlich einen Kaffee getrunken haben. Gab es ja im Tempel nicht, ne? Da gab es ja nur grünen Tee. Also dann haben wir da einen Kaffee getrunken. Dann haben wir versucht, die Buddha-Natur da in dem Kaffee zu entdecken. Ne? Ist uns nur ansatzweise gelungen, sich bekennen. Aber wir haben es versucht. Naja, wir alle versuchen also, von der Buddha-Natur Gebrauch zu machen. Und ja, und da hoffen wir, dass uns die Lehrer und die Überbringer da hilfreich sind. Und im Rinzai-Roku, da wird zum Beispiel berichtet, dass jemand Rinzai gefragt hat, oder Linchi, wie er auf Chinesisch heißt, mit welcher Absicht kam denn Bodhidharma aus dem Westen? Also wollte der uns irgendwie alle zur Erleuchtung führen, oder was war seine Absicht, ja? Und da sagt Linchi, hätte er eine Absicht verfolgt, hätte er nicht einmal sich selbst retten können. Dann fragt jemand anders, wenn er keine Absicht verfolgte, wie hat dann der zweite Patriarch, also Huike, den Dharma erlangt? Wie konnte das geschehen? Ja? Und wir wissen ja, was die Erleuchtungssituation von Eka oder Huike gewesen ist. Der Bodhidharma, der sitzt da ewige Zeiten vor der Wand, ja, 9 Jahre nämlich, und ist eine Touristenattraktion für Spaziergänger. Die erzählen sich, also da gibt es einen, der sitzt da immer und guckt da an die Wand, ja. Bei Schnee und Eis und allen Wettern, der sitzt da und guckt an die Wand, ja. Ja, und das hatte der Eka ja auch gehört. Und er dachte, wenn der da schon so lange gegen die Wand sitzt, dann kennt er sich ja bestimmt aus, ja. Und hatte er die Idee, den mal anzusprechen. Aber er rief, hey, und so. Bodhidharma hat sich nicht gerührt, ja. Der saß weiter gegen die Wand, hatte er schon ein paar Jahre hinter sich und noch ein paar Jahre vor sich. Der saß eisern gegen die Wand. Und der Eka stand im Schnee, so bis zur Hüfte. Ja. Es war ein dolles Schneetreiben da. Und man schrie er da zu Bodhidharma rüber, mein Geist kann keinen Frieden finden. Erlöse mich. Keine Reaktion von Bodhidharma. Schließlich schneidet er sich den Arm ab und schmeißt ihn gut gezielt so ungefähr Bodhidharma an den Kopf, sodass der plomm direkt vor ihm landet. Ja? Da dreht sich Bodhidharma um, sieht den da und sagt, bring mir deinen Geist, dann werde ich ihm Frieden schenken. Und jetzt fängt der Eka an, überall nach seinem Geist zu suchen. Er sucht und sucht und sucht und sucht. Dreht jeden Stein und guckt unter jeder Graswurzel und so weiter. Und schließlich kommt er einigermaßen angestrengt zurück und sagt zu Bodhidharma, ich habe ihn überall gesucht. Ich konnte ihn nicht finden. Siehst du, sagt der Bodhidharma, habe ich deinen Geist schon mal beruhigt? Dafür einen Arm hinzugeben, naja gut, also. Und insofern, also ist ja Bodhidharma doch aktiv geworden und der Eka hat ja den Dharma von ihm übertragen bekommen. Auf diese Weise. Ja, also jemand fragte, wenn Bodhidharma keine Absicht verfolgte, wie hat dann der zweite Patriarch den Dharma erlangt? Und da sagt der Meister, erlangen heißt nicht erlangen. Was soll der damit jetzt wieder anfangen? Ja? Erlangen heißt nicht erlangen. Na, das hat natürlich gleich zur nächsten Frage bei jemand anders geführt, der sagte, wenn es nicht erlangen ist, was bedeutet dann nicht erlangen? Tja, was bedeutet nicht erlangen? Ja. Gut, und mit dem Koan sitzen wir dann da und brüten darüber, was wohl nicht erlangen bedeutet. Und mit Roshi habe ich auch mal darüber gesprochen, der sagte, also erlangen heißt auf Englisch obtainment. Und er sagte, der Dharma obtainment is no obtainment. No obtainment is no meaning, no purpose, no merit, only emptiness. Long time zazen practice, but no merit. I have got nothing. I am tired and can only sleep, because all is in vain. Die ganze Anstrengung vergebens. Das heißt Dharma obtainment, den Dharma erlangen. Ja? Wir sitzen und sitzen, und wenn wir endlich kapiert haben, da gibt es nichts zu erreichen, dann sind wir soweit. Dann verstehen wir, dass das Nicht-Erreichen das eigentliche Erreichen ist. Ja? Aber da muss man erst mal hinkommen. Geh mal da zu Thomas Gottschalk und frage, was ist eigentlich hier Nicht-Erreichen? Ja? Hä? Ja, können wir da nicht mal so eine Wetten-das-Sache draus machen? Ja? Ja, no obtainment. Und der Meister sagte da noch weiter, weil ihr euren Geist nicht davon abhalten könnt, überall herumzusuchen. Deshalb sagte einer unserer Vorfahren, hey, wacht auf, ihr resoluten Menschen, was sucht ihr eure Köpfe mit euren Köpfen? Also, eine verrückte Aktion, ja. Mit unseren Köpfen, unsere Köpfe zu suchen und nicht zu sehen, dass wir schon einen Kopf haben, ja. Warum? Na? Wenn ihr bei diesen Worten euer inneres Licht auf euch selbst richtet und niemals mehr sonst wo sucht, dann werdet ihr wissen, dass euer Körper und Geist sich nicht von demjenigen der Buddhas unterscheidet und dass es im Augenblick nichts zu tun gibt. Dies nennt man den Dharma erlangen. Ja, dass man bis zu dieser Erkenntnis vordringt. In Wirklichkeit gibt es nichts zu tun. Alles ist da. Aber wir sind ständig unterwegs. Ich kenne das ja aus meinem eigenen Leben. Man denkt, das Leben sei eine Stufenleiter. Ja? Und dann hetzt man da von Stufe zu Stufe. Und irgendwann ist man am Ende der Leiter angekommen und sieht, oh, war das alles? Und was man da feststellt ist, ja, ich bin ins Funktionieren gegangen, ich habe brav alle Anforderungen erfüllt, ich habe meine Bescheinigungen bekommen und. Aber wo ist das lebendige Leben eigentlich geblieben? Und das finde ich die augenblickliche Herausforderung von uns. Wo ist das lebendige Leben in Übereinstimmung mit der Buddha-Natur eigentlich geblieben? Und wir wissen, dass wir es üben können. Wir wissen, dass wir, wenn wir Samadhi üben, sei es nun das absolute Samadhi oder das positive Samadhi, indem wir hier im Permakulturgarten uns um die Wesen kümmern, die da anwesend sind. Da wissen wir, da können wir in das Erleben unserer Buddha-Natur kommen. Manche Menschen, die kommen hier hin und kennen noch gar nicht die Details und sagen, hier ist irgendwie so eine besondere Atmosphäre. Ja? Ja, ich finde, hier ist auch eine besondere Atmosphäre, weil wir nämlich versuchen, unserer Buddha-Natur hier auf diesem Gelände zu finden, zu betätigen, zu manifestieren. Und es führt zu einem ganz anderen Umgang mit den anderen Lebewesen, die wir hier inzwischen finden. Das war ja hier mal ein Stück Agrarwüste, wo jetzt der Tempel draufsteht und wo die vielen Bäume jetzt gewachsen sind. Ja? So wie da hinten, 100 Meter weiter, da könnt ihr das noch beobachten, den Ursprungszustand. Ja, und da kann man auch sehen, zu was es führt, wenn man Höchsterträge erzielen will in der Landwirtschaft. Ja? Höchsterträge. Dann muss man zum Beispiel dafür sorgen, dass die Pflanzen, die man ernten will, dass die da alleine draufstehen auf dem Acker und dass da keine Begleitpflanzen gibt. Ich habe mal in so eine Pflanzenschutzfibel von Schering geguckt. Da waren Anleitungen, wie man den Zuckerrübenanbau bestmöglich gestaltet. Und da waren 146 wunderschön aussehende Pflanzen abgebildet, die man vernichten muss, damit alles den Zuckerrüben zugutekommt, was in dem Acker steckt. Unter anderem Ackerstiefmütterchen, sogar Orchideen gehörten dazu. Also für jedes von diesen Pflanzen, die da, von diesen 146, gab es natürlich von Schering ein Mittel, mit dem man die da niederhalten konnte. Und jetzt ist es ja noch einfacher, ne? Mit dem Glyphosat spritzt du, dann wachsen die anderen Pflanzen nicht und die glyphosatresistente Gene haben, die kommen dann hoch. So sieht dann immer alles schön gleichmäßig aus. Nur unlebendig. Das ist die Totschlaglandwirtschaft, die uns umgibt. Und die kommt ja auch aus der Kriegsforschung. Die sogenannten Pflanzenschutzmittel sind ja entwickelt worden gegen Insekten beispielsweise, DDT und so. Die sind mal entwickelt worden aus Gasen und Giften, die im Ersten Weltkrieg verwendet wurden und werden sollten, um eben die Gegner effektiv damit zu bekämpfen. Also Menschen zu vergasen oder zu vergiften. Ja? Und da hat man gedacht, na gut, wenn die Menschen da so tot umfallen wie die Fliegen in den Schützengräben, an die man sonst ja nicht so richtig rankommt, da können wir mal sehen, wie das ist, ob wir die in verdünnter Form nicht auch auf die Insektenwelt loslassen können. Und das hat man gemacht. Und so sind diese ganzen Mittel mal entstanden. Wie beseitigt man die Vielfalt des Lebens? Und hier versuchen wir ja zu kooperieren und der Glaubenssatz, den wir dabei haben, ist, alles ist miteinander verbunden. Die ganze Lebenswelt, die durchdringt sich gegenseitig. Wir bestehen zu 99,9% aus all diesen anderen Elementen, die uns umgeben. Es gibt eine ganz andere Sicht auf die Welt. Ja? Wir sind nicht zu trennen von dem Rest der Welt, auch nicht von der Totschlaglandwirtschaft. Selbst das gehört dazu. Im Diamantsutra, da sagt der Buddha zu Subhuti, Vers 25, Subhuti, sage nicht der Tathagata, das ist der Buddha, der Tathagata hege die Vorstellung, ich will die Lebewesen zum Ufer der Befreiung bringen. Denke nicht in dieser Weise, Subhuti. Warum? In Wirklichkeit gibt es für den Tathagata kein einziges Wesen, das zum anderen Ufer des Nirvana, nämlich zu bringen wäre. Würde der Tathagata meinen, dass es ein solches Wesen gäbe, so wäre er der Vorstellung von einem Selbst, einer Person, einem Lebewesen oder einer Lebensspanne verhaftet. Also Irrtum. Subhuti, das, was der Tathagata ein Selbst nennt, hat seinem Wesen nach kein Selbst in dem Sinne, in dem gewöhnliche Menschen denken, dass es ein Selbst gäbe. Subhuti, für den Tathagata ist niemand ein gewöhnlicher Mensch. Und darum kann er sie gewöhnliche Menschen nennen. Der wahre Dharma, den zu erlangen, ist nicht erlangt. Deshalb kann man davon sprechen, den Dharma zu erlangen. Einen gewöhnlichen Menschen, dessen nicht gewöhnliche Dimension zu sehen, das macht uns fähig, einen gewöhnlichen Menschen als gewöhnlichen Menschen zu bezeichnen, weil wir in Wirklichkeit wissen, er ist ein Buddha. Weil wir das erkennen, dann können wir sagen, hier sitzen 15 gewöhnliche Menschen. Ja, ihr seid alles Buddhas. Ich versuche mir das immer wieder klar zu machen. Und es ist schön, diese Vorstellung zu pflegen. Also wenn wir wissen, dass wir von einem gewöhnlichen Menschen sprechen und gleichzeitig wissen, er ist ein Buddha, dann wollen wir damit nicht ausdrücken, dass der Buddha so ein Mensch ist, wie er da manchmal vom Supermarkt mit der Schnapsflasche auf der Bank sitzt. Ja? Nee, der Buddha erkennt immer in jedem Wesen das Edle, sein Potenzial. Aber der mit der Schnapsflasche gehört auch zu unserer Welt. Dem Buddha ist klar, der Buddha besteht aus Nicht-Buddha-Elementen. Das Reine besteht aus dem Unreinen. Und im Buddhismus wird Nicht-Dualität, also nicht Gegensätzlichkeit, sondern Verwobenheit, ja, als wesentliche, um nicht zu sagen, das wesentlichste Merkmal der Liebe bezeichnet. Also, dass wir das erkennen, ja. Wir sind verwoben. Das Reine mit dem Unreinen, der Buddha mit dem Gewöhnlichen. Und in der Liebe ist es so, die Person, die liebt und die geliebt wird, sind nicht zwei. Aber wenn wir das verstehen, da können wir uns in der Beziehung viel Zoff ersparen, weil wir dann sehen, da spiegelt mir mein Partner eine interessante Seite von mir, die habe ich noch gar nicht so richtig durchdrungen. Ja, genau, im Wechsel, im Lichte der wechselseitigen Durchdringung und im Einssein, ja, da werden alle Probleme mit diesen Grundsätzen der organischen Liebe, so nennt das Thich Nhat Hanh, und in nicht-dualistischer Weisheit gelöst. Und wenn wir so auf die Probleme der Welt losgehen, die uns ja plagen, dann wissen wir, das Leiden der einen Seite ist auch das Leiden der anderen Seite. Fehler der einen Seite sind auch die Fehler der anderen Seite. Aber organisch betrachtet gehören wir zusammen. Und wenn wir das tief durchdringen, dann ist auch tiefer Frieden möglich. Hi.
Um jungen Menschen den Aufenthalt im Togenji zu ermöglichen, bitten wir um ihre Spende. Alle Spendenmöglichkeiten finden Sie auf chukasanga.de/spenden.